Ich lese aus Gottes Wort für die heutige Predigt, und zwar Psalm 32 nach der neuen Genfer Übersetzung. Glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaftig glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete deine Hand auf mir. Da verging mir aller Lebensmut. Ich verlor jede Kraft wie unter stechender Sonnenglut. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja du befreitest mich von der Last meiner Sünde. Darum soll jeder, der dir treu ist, zu dir beten, solange du dich finden lässt. Und er darf erleben, selbst wenn die Not ihn bedrängt wie eine gewaltige Flut, sie wird ihm nicht schaden können. Du, Gott, bist mein sicherer Zufluchtsort, mein Schutz in Zeiten der Not. Wohin ich mich auch wende, deine Hilfe kommt nie zu spät. Darüber juble ich vor Freude. Du hast zu mir gesagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und immer meinen Blick auf dich richten. Seid nicht wie Pferde oder Maultiere, denen der Verstand fehlt und deren Schmuck aus Zaum und Zügel besteht. Damit muss man sie zähmen, denn sonst gehorchen sie ja nicht. Viele Schmerzen muss er leiden, wer sich von Gott abwendet. Doch wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit seiner Gnade. Freut euch über den Herrn und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt. Ihr alle, deren Herz aufrichtig ist, singt vor Freude.
Guten Morgen zum dritten Gespräch mit Gott. Nach Mose und Hannah geht es heute um ein Gespräch zwischen David und Gott. Es geht um Vergebung und Freude. Bei aller Unterschiedlichkeit der Gespräche und der Personen, die wir uns in den letzten Wochen angeguckt haben, oder grundsätzlich aller Personen und Gespräche mit Gott, haben sie eins gemeinsam. Einer der Gesprächspartner nach einem Gespräch mit Gott, also einem Gebet, hat sich nach diesem Gespräch mit Gott verändert. Und ich verrate euch eins, es ist nicht Gott. Gespräche mit Gott verändern. Heute geht es um Vergebung und Freude und ich möchte wieder drei Punkte mit euch angucken. Warum Vergebung? Wie Vergebung? Und woher Freude? Warum Vergebung, wie Vergebung und woher Freude? Zum ersten Punkt, warum Vergebung? Dieser Psalm, dieses Lied von David auf heute Morgen übertragen, könnte folgendermaßen heißen: Glücklich zu preisen ist der Mensch, der weiß, dass er einen Fleck auf seinem T-Shirt hat und zugeben kann, dass das hässlich aussieht. Solange ich versucht habe, diesen Fleck zu verheimlichen, war es mir unangenehm und peinlich. Ich habe mich geschämt und einen roten Kopf bekommen. Ich wollte so gut aussehen, aber es ging nicht. Dann endlich konnte ich sagen, ja, richtig, ich habe einen Fleck, weil ich einen Fehler gemacht habe. Ich gebe zu, ich bekenne euch meine Schusseligkeit und meine Unfähigkeit. Danke, Gott, dass du meine Flecken und Fehler, meine Schuld zugedeckt hast. Gott benutzt diesen Psalm, um uns etwas über sich zu sagen, indem er einen Mann, der über lange, lange Zeit viel Schuld angehäuft hatte und viel Schuld, die er angehäuft hatte in seinem Leben, verbergen wollte, David hatte Ehebruch begangen mit Bathseba und hat einen Sohn gezeugt. Und um das zu verbergen, hat er den Mann umbringen lassen. der hatte richtig viel Scheiße an seinem T-Shirt kleben. Und dieser Psalm gibt uns einen Einblick und zeigt uns was über Gott, der diesem Mann die Erfahrung schenkt, wie gut es ist, diesen ganzen Mist nicht mehr verstecken zu müssen, sondern bei Gott loszuwerden. Das ist es, was Vergebung meint. Gott kümmert sich gerne um unseren Mist. Jetzt können wir eigentlich nach Hause gehen. Und Schuld ist mehr als ein Fleck auf einem T-Shirt. Schuld ist beziehungsbelastend. Schuld ist beziehungszerstörend. Und Gott bietet uns Vergebung an, die heilt und die befreit und die zudeckt, damit wir das an andere weitergeben können. Gott deckt zu. Was machst du normalerweise, wenn du genau weißt, dass du Mist gebaut hast? Was muss passieren, dass du dich nach einem schlimmen Fehler, den du gemacht hast, nach einem Konflikt, der da war, was muss passieren, damit du danach wieder aufstehen kannst und mehr Freude und mehr Kraft und mehr Schönheit hast als vorher? Was ist deine Strategie? David hat uns dieses Lied, er hat dieses Lied nicht aufgeschrieben, um uns irgendwie eine grundsätzliche, abgehobene, eine weltfremde geistliche Wahrheit weiterzugeben. Wir schauen uns auch dieses Gespräch zwischen David und Gott nicht an, um irgendwie unser Wissen über Gott zu vermehren. Sondern David hat dieses Gespräch mit Gott in Form eines Liedes aufgeschrieben, um das Erlebnis einer persönlichen Erfahrung mit Gott zu beschreiben. Und Gott in seiner Übersicht hat dafür gesorgt, dass es bis zu uns und für uns erhalten geblieben ist. Wenn er hier startet mit den Worten, glücklich zu preisen ist der Mensch, dann meint er damit, etwas Besseres kann einem Menschen nicht passieren. Es ist das Beste, was mir je passiert ist. Was? Etwas Besseres als Vergebung bei Gott zu bekommen, kann einem Menschen nicht passieren. Etwas Besseres als von Gott selbst unsere Treulosigkeit ihm gegenüber weggenommen zu bekommen, kann einem Menschen nicht passieren. Etwas Besseres als zu erleben, wie Gott Sünde, wie Gott eklige Flecken in der Beziehung zu ihm zudeckt, kann einem Menschen nicht passieren. David, ein König, der eigentlich alles hatte, was ein Mensch braucht, um glücklich zu sein, sagt nicht, das Beste, was einem Menschen passieren kann, ist genug Geld zu haben. David sagt auch nicht, Hauptsache gesund. David sagt auch nicht, glücklich zu preisen sind die, die Erfolg im Studium oder im Beruf haben. Und er sagt auch nicht, das Beste, was Eltern passieren kann, ist, dass sie glückliche und zufriedene Kinder haben. Er sagt, einem Menschen kann nichts Besseres in seinem Leben passieren, als dass er Versöhnung mit Gott erlebt und mit anderen Menschen durch Vergebung und die Entlastung und die Befreiung, die damit zusammenhängt. Ich möchte an dieser Stelle kurz einen 1000-jährigen Schritt nach vorne machen zu Jesus. Jesus ist bei einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Ein Pharisäer war ein moralisches Vorbild für die Menschen in dieser Zeit, die kannten alle Gebote. Pharisäer haben versucht, alles richtig zu machen, was man richtig machen kann und noch viel mehr. Also Pharisäer waren eigentlich keine Kandidaten zu dieser Zeit, wo man denken, die einem zuerst eingefallen wären, wenn es um Vergebung geht. In dieser Stadt, in der Jesus mit diesem Pharisäer und bei diesem Pharisäer zum Essen ist, lebten aber auch andere Menschen, wie in jeder Stadt. Und während Jesus also bei diesem gut situierten, Ökostrom benutzenden Saubermann-Theologen zum Abendessen eingeladen ist, kommt eine Prostituierte rein, die damals keinen guten Stand hatten. Und diese Prostituierte schmeißt sich an Jesus ran. Sie fängt an zu weinen, sie küsst ihn, sie salbt ihn mit Öl, sie trocknet seine Füße mit ihren Haaren, ein absoluter Skandal. Und als dieser Theologe diese peinliche Situation in seinem Haus auf seine Weise klären will, erzählt Jesus ihm eine Geschichte. Und als er mit dieser Geschichte fertig ist, stellt er ihm eine Frage und sagt: Simon, darf ich dir sagen, warum diese Frau so emotional und so leidenschaftlich und so liebenswert ist? Im Übrigen mehr als du. Ihr sind viele Sünden vergeben worden. Deswegen liebt sie viel. Wem wenig vergeben ist, der liebt auch wenig. Bam. Diese Prostituierte macht die gleiche Erfahrung wie David, der Ehebrecher, der Mörder, der König, der Mann nach dem Herzen Gottes 1000 Jahre vorher. Das Beste, was einem Menschen passieren kann, ist es, von Gott vergeben zu bekommen. Es gibt nichts, was diese Art von Entlastung, die bei Vergebung passiert, irgendwie toppen kann. Und es gibt nichts, was in unserem Leben größere Auswirkungen entfalten kann als das. Wenn wir der biblischen Definition von glücklich zu preisen oder wohl dem der oder selig sind die, das ist alles irgendwie so der gleiche Begriff, wenn wir dieser biblischen Definition glauben, gibt es nichts auf dieser Welt, was fröhlicher, es gibt nichts, was dankbarer und es gibt nichts, was glücklicher macht und freier macht als die Erfahrung von Vergebung. Schon mal erlebt? Und auf diese Aussage gibt es typischerweise drei Reaktionen. Die, die sagen, so ein Quatsch, so schlimm bin ich noch gar nicht, wer hat mir schon zu sagen, was falsch und was richtig ist und von wegen komme ich ja nicht mit Schuld und Vergebung. Ich entscheide, was richtig und was falsch ist. Dann gibt es die, glaube ich, die sagen, ich bin so schlecht und ich weiß das auch, da hilft wahrscheinlich nicht mal Vergebung. Wer soll sich um mich schon kümmern und ich bin es doch nicht wert. Die bilden die beiden Enden. Und in der Mitte gibt es die Dritten, die sagen, ich brauche Vergebung und ich habe Vergebung. Ich habe diese Erfahrung gemacht. Und das sind die, die David hier beschreibt. Die können sich richtig freuen und dürfen sich richtig freuen, weil bei ihnen das Wissen um Vergebung mit der Erfahrung von Vergebung zusammenkommt. Weder die, die zu gut von sich denken, noch die, die zu klein oder zu schlecht von sich denken, werden diese unglaubliche Freude und diese unglaubliche Leidenschaft und diese unglaubliche Liebe erfahren wie David und wie diese Frau es erlebt haben. Ich möchte gern zu uns kommen. Das bedeutet für uns ganz konkret, dass unsere Freude, deine Leidenschaft, deine Liebe, meine Liebe zu Gott und zu anderen Menschen ein Hinweis darauf sind, wie es um unser ganz persönliches Verhältnis zur Vergebung und um unsere Beziehung zu Gott bestellt ist. Wenn da nicht viel ist, oder wenn da vielleicht nicht mehr viel ist, dann könnte das vielleicht daran liegen, dass du, warum auch immer, aus dem Blick verloren hast, wie viel dir vergeben ist, oder dass du einfach noch nie darüber nachgedacht hast, oder dass du diese Erfahrung einfach auch noch nicht gemacht hast. Darum, das ist der Grund, warum wir uns dieses Gespräch zwischen David und Gott anschauen. Und wir schauen uns das an in einer Zeit, das wisst ihr genauso gut wie ich, in der sich niemand gerne von anderen sagen lässt, was richtig oder falsch ist. Auch nicht oder vielleicht sogar besonders nicht von Kirche oder Religion oder einem Pastor. Postmodernen Menschen geht es nicht um die Wahrheit, also auch nicht um Schuld. Es geht nicht mehr um richtig oder falsch, sondern es geht um die Frage, was bringt es mir? Mich würde mal total interessieren, wie viele von euch eben, als sie mich gesehen haben, von denen, die es mir gesagt haben, weiß ich es, aber wie viele höflicherweise gedacht haben, boah, was ist das, ein Volltrottel. Boah, soll ich denn jetzt sagen, dass er einen Fleck auf dem T-Shirt hat oder nicht? Das ist ja so unangenehm. Manche haben es mir gesagt, manche sehr direkt. Manche haben wahrscheinlich gedacht, boah, das geht doch nicht. Hast du noch ein T-Shirt vielleicht dabei? Zieh dich mal ordentlich an. Und wie vieles von euch eben besser ging, als ich das zugedeckt habe und ihr nicht mehr so abgelenkt wart von diesem Ding. Aber allein hierbei, also ich meine, wir leben in der Zeit, wer legt eigentlich fest, ob ich das darf oder nicht, ob das richtig oder falsch ist, ob das geht oder nicht geht? In einer Zeit, wo es kein richtig oder falsch mehr gibt, das passt doch gar nicht zusammen. Und hier geht es um ein T-Shirt und einen Flecken, den ich mühevoll heute Morgen dahin gemacht habe. Ich möchte jetzt von David einen Zeitsprung nach hinten machen. Wenn David hier sagt, glücklich zu preisen ist der Mensch, dessen Sünden, dessen Flecken zugedeckt sind, dann erinnert das an eine dramatische Geschichte ganz am Anfang der Bibel und damit an den Anfang der Menschheitsgeschichte. Adam und Eva sind nackt im Paradies unterwegs, bis sie von der verbotenen Frucht essen, weil sie Gottes Wort und seine Anweisungen missachtet haben. Und im selben Augenblick, in dem die Schuld in ihr Leben kommt, merken sie, dass sie nackt sind und sie schämen sich. Wo Schuld ist, da ist auch Scham. Scham war die erste Reaktion auf Schuld. Und was machen sie? Sie decken das, wofür sie sich schämen, mit Blättern ab. Schuld und Sünde wollen zugedeckt werden. Vom ersten Moment an war das so und daran hat sich bis heute nichts geändert. Und was macht Gott? Er weiß, dass Blätter keine Lösung sind. Sie verwelken. Menschlicher Ansatz läuft ins Leere. Und in seiner Gnade gibt er den beiden Felle. Und er macht ihnen Kleider aus Fell. Ab dem ersten Moment, an dem es Schuld gibt, gibt es auch die Notwendigkeit, die zuzudecken. Und jetzt nimmt uns David hier mit in diesem Lied in eine sehr persönliche Erfahrung. Er beschreibt auf seine Art und Weise, dass es keinen Sinn macht, weil es gar nicht geht, eigene Schuld zu bedecken, zu verstecken, zu verheimlichen, zu verschweigen. Das ist keine Lösung. Das sind Blätter, die werden welk. Nicht mal Fell reicht aus. Auch das war ein Kompromiss. Es braucht Gott, um Schuld und um Treulosigkeit und um Sünde. Alles das sind Synonyme, die in den ersten Versen untereinander, nebeneinander im Text stehen, um die zu beseitigen. Und ich habe diese Woche, beziehungsweise in der zweiten Hälfte dieser Woche überlegt, ich glaube, was uns heute fehlt, ist ein gutes und ein gesundes Konzept und eine gesunde Vorstellung von Schuld. Und da hilft uns Gott durch David. Also jeder von uns weiß doch, dass das irgendwie nicht zusammenpasst. Auf der einen Seite sagen wir, jeder bestimmt selbst, was richtig und was falsch ist. Niemand hat mir das zu sagen. Auf der anderen Seite merken wir, Moment, das, was du mir jetzt angetan hast und das, was da in der Türkei und sonst wo läuft, das ist nicht richtig. Ja, was denn nun? Stellt euch vor, ihr seid in einem Raum dunkel. Und dieser Raum hat eine Tür. Und diese Tür hat ein Schlüsselloch. Und ihr guckt durch dieses Schlüsselloch in einen anderen Raum, wo ganz viele Menschen drin sind. Und die wissen nicht, dass ihr guckt, dass du guckst. Da haben wir eine Sicherheit, eine Kontrolle und irgendwie auch eine gewisse Überlegenheit. Bis zu dem Moment, wo du merkst, scheiße, da ist noch eine Tür und da ist ein Schlüsselloch und dahinter sind Augen. Und das ist der Moment, wo sich das so unangenehm anfühlt, wenn wir plötzlich keine Kontrolle mehr darüber haben, wer was vielleicht jetzt weiß und benutzen kann gegen uns, Dinge sagen kann und denken kann, die unangenehm für uns sind. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum wir unglaublich heftig damit beschäftigt sind, Dinge zuzudecken in unserem Leben. Durch Arbeit, um unbedingt erfolgreich zu sein. Was können wir damit alles zudecken? Durch Klamotten oder Sport, um zu vertuschen, dass wir zu dick oder dass wir zu dünn sind. Wir können es abdecken. Durch übermäßiges Engagement irgendwo können wir zudecken, dass wir uns eigentlich total einsam vorkommen. Oder wir ziehen uns aus der Gemeinschaft mit Menschen raus, obwohl wir genau wissen, ich müsste da hingehen, es wäre das Beste für mich. Aber wir ziehen uns raus aus der Angst, wenn die das über mich wüssten. Und alles oder vieles davon nur, um die Kontrolle zu behalten, aber die Last wird immer schwerer und immer schwerer. Wir werden ja oft selbst nicht mal den eigenen Ansprüchen gerecht. Wir werden niemals der Mensch sein, der wir sein wollen oder der wir sein sollten. Was ist denn dafür der Maßstab? Immer wird irgendwas nicht stimmen mit uns. Immer werden wir uns irgendwie für irgendwas schämen. Und jetzt kommt David und sagt, der eigentliche Grund dafür ist Schuld. Ist etwas, was nicht vorkommen darf und deshalb suchen wir Schutz. Und das Schöne ist, wir tun es alle. Alle. Vielleicht glaubst du nicht an Gott. Vielleicht glaubst du nicht an den Himmel oder an die Hölle. Aber ich wette, auch du hörst die innere Stimme, die dir sagt, Vollpfosten, Versager, schon wieder. Du kriegst doch eh nicht hin. Mit dir, irgendwas stimmt mit dir nicht. Und dann kommt David und sagt, es gibt nichts Besseres, als die ultimative Lösung für das Grundproblem kennenzulernen, nämlich Vergebung. Vergebung für Schuld. Damit wir endlich aufhören können, Dinge vor Gott und vor anderen Menschen verstecken zu müssen. Das ist so anstrengend. Wäre das nicht genial? Viele nicken innerlich. Zweitens, wie Vergebung? Vergebung fängt mit dem Bekenntnis von Schuld an. Und dafür müssen wir erstmal klären, was ist eigentlich Schuld und was ist keine Schuld. David hat erlebt, welche körperlichen Folgen verschwiegene Schuld haben kann. Psychosomatische Folgen von einem dauerhaften schlechten Gewissen. Es war ganz schön schwer auszuhalten, eben für mich so herumzulaufen, ernst zu bleiben und irgendwie zu gucken, wie reagiere ich jetzt auf die unterschiedlichen Reaktionen. Bis zu dem Bekenntnis, bis zu dem Moment, bis zu dem Entschluss, ich nenne die Dinge jetzt beim Namen. Ja, ich gebe es zu. Ja, ich bekenne mich schuldig. Ja, in Vers 5, dann endlich bekannte ich dir meine Sünde, meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir. Und an einer anderen Stelle im Psalm 51 sagt David, nach seinem Ehebruch und seinem Mord, Gott, gegen dich habe ich gesündigt. Wieso ist Sünde oder Schuld Sünde gegen Gott, wenn David hier Ehebruch mit einer Frau begeht und einen Menschen umbringt? Ja, schwere Schuld bei Menschen, aber warum ist das Sünde gegen Gott? Weil Schuld gegen Menschen immer auch Schuld gegen Gott ist. Weil Schuld gegen Menschen, jede Schuld, ihren Ursprung in der Sünde und in der zerstörten Beziehung mit Gott hat. Schuld bedeutet, aufgrund der Entfremdung von Gott etwas zu tun, was seinem perfekten Willen widerspricht. Das ist Schuld. Aufgrund der Entfremdung von Gott etwas zu tun, was seinem perfekten Willen widerspricht. Um von Schuld reden zu können, braucht es deswegen einen objektiven und für alle Menschen gleichgültigen Maßstab. Es gibt Dinge auf dieser Welt, wo fast alle Menschen sagen würden, jawohl, das ist Schuld. Kindesmisshandlung, Mord. Die meisten würden auch sagen, alles, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist. Da sind sich relativ viele Menschen relativ einig. Dann gibt es aber die Situationen, in denen deutlich wird, dass wir Menschen ein unterschiedlich ausgeprägtes Schuldbewusstsein haben. Und selbst das schlechte Gewissen ist kein objektiver Maßstab für alle. Und selbst dazu sagt die Bibel was. 1. Johannes 3, Vers 20. Wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Die Bibel ist der objektive Maßstab, an dem unser Gewissen überprüfen kann, ob Schuld Schuld ist und Vergebung braucht oder nicht. Sich mit der Bibel auseinanderzusetzen, ist für viele, David sagt, mach das, das ist total entlastend. Das ist so entlastend. Und da, wo wir allein nicht weiterkommen, da kann es helfen, das mit anderen zusammenzumachen, zum Beispiel in einer Kleingruppe, deswegen haben wir die. Wir brauchen diesen objektiven Maßstab, gerade in der Postmoderne, und das zu sein, nimmt die Bibel für sich in Anspruch. Der objektive Maßstab. Und wir brauchen sehr wahrscheinlich Menschen, die uns dabei helfen, das zu entdecken und die biblischen Maßstäbe im eigenen Leben anzuwenden. Gemeinschaft, Kirche, Kleingruppe, was auch immer. In diesem Psalm, ich weiß nicht, ob euch das eben beim Lesen aufgefallen ist, gibt es zwei wörtliche Reden. Einmal in Vers 5 von David, und die ist sowas wie ein Dammbruch, da bricht es aus ihm heraus und die Situation ändert sich komplett. Und dann in Vers 8 die Antwort von Gott. David kommt aus seiner Deckung, nennt die Dinge beim Namen und erlebt dann, wie Gott zu ihm sagt, ich will dich unterweisen und ich will dir den Weg zeigen und ich werde dich mit meinen Augen leiten. Plötzlich ist der Gott, vor dem David die Dinge verstecken und verheimlichen wollte, auf Augenhöhe. Und es gibt direkten Blickkontakt. Jemanden durch Blickkontakt zu leiten, das geht nur, wenn die Beziehung innig und vertraut ist. Ja, viele denken, manche verstehen es. Und genau nach so einer Beziehung sehnt Gott sich. Und diese Beziehung können wir bekommen oder können wir wiederbekommen durch Bekenntnis und Vergebung. Und David beschreibt dann diese Beziehung mit ganz anderen Worten im zweiten Teil von diesem Psalm. Da heißt es dann Zufluchtsort und Schutz und Hilfe und Sicherheit und Freude. Gott ist plötzlich nicht mehr nur gegen uns, sondern er ist aktiv für uns. Dieser Wechsel hat stattgefunden durch Vergebung und Bekenntnis. Und dann kommt eine interessante Veranschaulichung. Eine Beziehung, in der Gott durch Blickkontakt leitet, ist anders als eine Beziehung zu einem Esel. Ein Esel wird geleitet durch Zaumzeug und durch ein Stöckchen und durch eine Gerte und durch einen Strick. Und David sagt, echte Vergebung bedeutet, Schuld nicht nur zu bekennen, um die Konsequenzen zu vermeiden, die Konsequenzen von Strick und Zaumzeug und Gerte und Stock, so wie bei einem Esel, sondern wenn sich unser Herz verändert hat. Wenn jemand zu dir sagt, wenn du mich noch einmal anlügst, war es das mit uns? Und du dich daraufhin entschuldigst und dein Verhalten ausschließlich änderst, weil du die Konsequenzen fürchtest, dann ist das keine Entschuldigung, sondern Egoismus. dann hast du die Dimension von Schuld, wie Gott sie hier definiert, wie sie existiert, real existiert und wie sie krank macht, noch nicht ansatzweise verstanden. Das ist aber die Voraussetzung dafür, dass Gott sie wegnehmen wird. Gott will gerne bekannte Schuld wegnehmen. Schuld, die mir bekannt ist, die ihm sowieso bekannt ist und die ich vor ihm bekannt habe. Gott will gerne bekannte Schuld wegnehmen. Und ein Zeichen von geistlicher Reife und von geistlichem Wachstum ist es, Verantwortung zu übernehmen. Es geht nicht mehr nur um das Sollen und ich sollte das, sondern um ein Wollen. Ich will das. Das Dritte noch kurz zum Schluss. Woher kommt die Freude? Die Freude, von der David hier spricht und die jeder von uns auch erleben kann, die steckt in der Tatsache, dass Gott nach seinem Bekenntnis nicht sagt, wenn du deine Schuld bekennst, werde ich darüber nachdenken, ob die Umstände es zulassen und ob deine Prognose so aussieht, dass eventuell, sondern weil Gott sagt, wer seine Schuld bekennt, der wird von der Last der Sünde befreit werden. Punkt. Das ist eigentlich ein ganz einfacher Satz. Wer seine Schuld bekennt, der wird von der Last der Sünde befreit werden. Warum macht Gott das? Weil er kann. Gott sagt, und er kann sagen, diese schlechte Note von heute zählt nicht fürs Endergebnis. Ich bin in der Lage, dafür zu sorgen, dass die nicht einfließt in die Endnote. Dieser Fleck, diese Schuld zählt nicht bei der Endabrechnung. Warum? Weil das Endergebnis bereits feststeht und weil jemand für uns die Prüfung schon zu Ende geschrieben hat. Und dafür mache ich jetzt nochmal von David den Schritt 1000 Jahre nach vorne zu Jesus. Schlagt mal mit mir auf Vers 3. Der klingt wie eine Beschreibung vom Tod von Jesus. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Er hat unsere Krankheit getragen und unter der Last gestöhnt. Er hat Gottes Hand heftig auf sich gespürt und dann gemerkt, wie Gott seine Hand von ihm zurückgezogen hat. Und dann hat er allen Lebensmut verloren am Kreuz und ist in der stechenden Mittagshitze am Kreuz gestorben. Nackt und einsam und gleichzeitig total öffentlich als Abschreckung für die anderen. Jesus hing da völlig unbedeckt und seine Hände waren festgebunden und festgenagelt, sodass er nichts verdecken konnte. Und über diesen Moment schreibt Paulus, ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Und dann zwei Verse weiter sagt er, hey Leute, seht doch, heute ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Und an die Römer, die Gemeinde in Rom, schreibt er, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Gott kann und Gott will über Sünde nicht einfach hinwegsehen. Gott will Sünder verändern. Er will nicht einfach drüber wegsehen, er will Sünder verändern. Und das hat er mit David gemacht und das hat er mit der Frau gemacht und das will Gott durch Jesus auch mit uns machen. Und durch uns dann anderen verkündigen. Bekenntnis und Vergebung sind daher faktisch eigentlich nur eine Erneuerung und eine Auffrischung von etwas, das schon passiert ist. Es ist ein Zurück in diese Beziehung, wo ich mit Augenkontakt geleitet werde. Es ist ein Zurück in die Leitung Gottes. Wer Gott vertraut, dem ist ein für alle Mal vergeben. Bekenntnis ist ein neues Wiederandocken, sich wieder erinnern, das wieder erneuern, diese unveränderliche Tatsache wieder hochholen. Und wir können das und wir brauchen das, weil wir eben keine Esel sind, sondern Ebenbilder Gottes. Auf Gemeinschaft angelegt. Ich liebe dich und er liebt mich und deswegen kann ich anderen Menschen lieben und vergeben und mich auch anderen Menschen zumuten. Mit meinen Flecken. Vielleicht muss dein Bekenntnis heute sein und es darf sein, ich habe an vielen anderen Stellen versucht, das zu bekommen, was ich nur bei Gott bekommen kann. Je mehr wir unsere Sicherheit in Christus und dem, was er getan hat, haben, desto leichter können wir ihn und auch andere um Vergebung bitten und auch anderen vergeben. Aber die Voraussetzung dafür ist es, dieses einmalige Geschenk der Vergebung durch den Tod und durch die Auferstehung von Jesus anzunehmen. Und dafür braucht es irgendwann in unserem Leben den Mut zu sagen, ich brauche das und ich möchte das. Und je mehr wir das verstehen, desto leichter wird es, Schuld zuzugeben, sie nicht zu verstecken, sie nicht zu ignorieren, sie nicht zu verdrängen, sondern sie anzuschauen, sie auszusprechen, sie anzugehen, weil Gespräche mit Gott verändern. Und Gespräche mit Gott verändern unsere Gespräche miteinander. Wenn bei dir die Freude darüber nicht da ist oder nicht mehr da ist, dann ist irgendwo in diesem System vielleicht ein blinder Fleck. Irgendwas ist unterbelichtet, warum auch immer. Eine Störung. Und genau dann greift Gottes Vergebungs- und Bekenntnissystem. Sprich es an, sprich es aus. Nenn es beim Namen vor Gott und vielleicht auch mit einem Menschen, dem du vertraust. Das ist so erleichternd. Mittendrin soll immer mehr eine Kirche sein und werden, in der das möglich ist. Weil wir alle unsere Flecken haben. Und wir alle wollen sie gerne verstecken. Aber wir alle müssen sie nicht verstecken, weil Jesus unsere Schuld durch seinen Tod zugedeckt hat. Ich freue mich, in diesem Bewusstsein jetzt gleich in die Anbetungszeit zu starten. Wenn es hier heißt, in Vers 11, freut euch über den Herrn und jubelt laut, die ihr nach seinem Willen lebt. Ihr alle, deren Herz aufrichtig ist, singt vor Freude. Ich bete. Lieber Vater, ich danke dir für diesen Einblick in dein Herz, diesen Einblick in deine Gedanken, in dein Wort, in dem du uns eine Wahrheit anbietest, an der kein Mensch irgendwie rütteln kann, weil du Gott bist. Und ich möchte dich bitten, dass jeder von uns heute, jetzt, den Mut hat, einen Schritt zu machen, den Schritt, der jetzt dran ist. Du weißt besser, was das ist. Schenk uns den Mut dafür. Herr, wir wollen dich loben und ich möchte mich für diese Freude entscheiden, weil du das Beste bist, was mir passiert ist in meinem Leben und weil deine Vergebung das Beste ist, was mir passiert ist. Danke. Amen.